Der gute Soldat, ein Christ? Fragezeichen. Und der andere, der heißt, folge deiner Berufung. Wir haben vermehrt gehört über Kriege, über Einberufung in das Militär für den Kriegsdienst. Sollen wir in den Krieg ziehen oder sollen wir kämpfen? Oder anders gefragt, sollen wir unser Land verteidigen? Die Kriege und die Kriegsgerüchte, die nehmen immer mehr zu. Und wir werden es immer mehr hören und auch lesen. Sollten wir als wahrer Christ eine Waffe tragen? Krieg war und ist ein lohnendes Geschäft für bestimmte Betriebe. Aber wir sollten an diesem keinen Anteil haben. Für viele unter uns in der Kirche Gottes ist das zu einem sehr ernsten Problem geworden. Oder es wird noch ernster. Wie schon gesagt, wir hören immer mehr von Einberufungen in das Militär oder Bundeswehr. Wir können wegen unserer Überzeugung über den Krieg zur Gefangenschaft verurteilt werden oder zu Gefängnisstrafen. Wir müssen oder sollten die Antworten wissen, wie wir diesem entkommen können, wenn es möglich ist. Was unsere Überzeugungen sind. Doch bevor wir die Frage beantworten, müssen wir zunächst wissen, was die Bibel und die Geschichte über den Krieg sagen. Jedes Land bereitet sich entweder auf den Krieg vor, befindet sich im Krieg oder erholt sich von einem Krieg schon für den nächsten Krieg. Der Mensch hat noch nicht gelernt, dass Kriege niemals seine Schwierigkeiten oder die Probleme gelöst haben. Kriege bringen Elend. Kriege bringen Schmerz, Tod und Zerstörung. Sie verursachen und werden verursacht durch Hass, Bosheit, Zorn und Neid. Und wie wir wissen, sind das die Werke des Fleisches. Lesen wir dies in Galater 5, die Verse 17 bis 21. Ich lese aus der Luther 2009. Galater 5, angefangen mit Vers 17. Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen unsere selbstsüchtige Natur. Und dieselben sind gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierde, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht und Spaltung. Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Genau das Gegenteil ist das Leben eines Christen. Und wenn wir uns Christen nennen, sollten wir davon Abstand nehmen. Denn in uns sollte der Heilige Geist, den uns Gott gegeben hat, wohnen. Trotz aller Kriege der Menschheit hat keiner Frieden hervorgebracht. Wenn irgendein Krieg Frieden gebracht hätte, dann hätte es keinen weiteren Krieg mehr gegeben. Kein Krieg zwischen den Nationen dieser Welt wird jemals Frieden bringen. Sie sind völlig unnütz, sinnlos und so weiter. Was ist die wirkliche Ursache des Krieges? Politiker und die doch so Schlauen dieser Welt haben eine Vielzahl von Ideen, aber die meisten sind falsch. Gott weiß es und sein Wort nennt die Ursache klar und unmissverständlich. Jakobus 4 lesen wir die Verse 1 und 2. Jakobus 4, angefangen mit Vers 1. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr wollt etwas und bekommt es nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen und streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist der Grund, warum die gesamte Menschheit ständig unter der schrecklichen Geißelung des Krieges leidet. Der Mensch ist nicht zufrieden mit dem, was er hat. Er sehnt sich nach mehr, noch mehr und noch mehr. Er giert nach dem, was sein Nächster hat. Und ist nicht zufrieden mit dem, was er hat. Und mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Das verstößt gegen Gottes Gebot. Du sollst nicht begehren, so wie wir es letzte Woche gehört haben in der Predigt. Wir sollen uns nicht an den Lüsten der gottlosen Herrscher und den Kriegen, die sie verursachen, beteiligen. Auch wenn die Nation, in der wir als Pilger und Botschafter leben, angegriffen wird und in die Verteidigung ist. 1. Petrus 2, Vers 11. 1. Petrus 2 und Vers 11. Diesmal aus der Luther 2017. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Die Lust ist das genaue Gegenteil der christlichen Liebe, die wir haben sollten und die wir haben müssen. Christen sind nicht von dieser Welt. Wir sind nur Gäste. Wir sind die Botschafter Christi. Wenn wir als Christen an den Kriegen dieser Welt teilnehmen, nehmen wir an der Politik dieser weltlichen System teil. Und uns wird aber befohlen, aus diesem System Babylon der Großen herauszukommen. Offenbarung 18, und lesen wir Vers 4. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel. Sie sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Wir sollten nicht in ein Kloster gehen oder uns verstecken. Das ist hier nicht gemeint. Aber wir sollen rausgehen. Wir rebellieren aber direkt gegen Gottes Regierung, wenn wir uns an einem Krieg oder an der Politik beteiligen. Es ist uns verboten, ein Teil der Welt zu sein oder zu werden. Uns an deren Konflikten und deren Zielen zu beteiligen, im Gegensatz zu Gottes Reich. Jakobus 4, Vers 4. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wir wollen nicht Gottes Feind sein oder werden. 1. Johannes 2, Vers 15. 1. Johannes 2, und lesen wir Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. In dieser Welt gibt es nichts Schönes. Die Menschheit ist so durcheinander, so kaputt, verführt durch den Gott dieser jetzigen Welt. Die Kirche Gottes ist aber anders. Die meisten Religionen und Kirchen dieser Welt haben den Krieg nicht nur befürwortet und geduldet, sondern einige haben durch ihre Begierden sogar die Kriege verursacht oder angefangen. Die sogenannten heiligen Kriege der Menschheit waren mit der grausamsten, und doch brachten sie keinen Frieden, wie wir sehen. Sie brachten nur körperliche und geistliche Versklavung. Um ihre eigenen Wünsche, die Vorstellung in Bezug auf den Krieg zu fördern, berufen sich so viele der sogenannten neutestamentlichen Kirchen auf das Alte Testament, um ihren Glauben oder ihre Aktivitäten im Krieg zu entschuldigen. In anderen biblischen Fragen vernachlässigen sie das Alte Testament komplett. Wenn es ihnen in den Kram passt, verdrehen sie die Schrift des Alten Testaments, um ihr eigenes böses Handeln zu rechtfertigen. Sie suchen, was am besten passt zu dieser Situation, was gerade gut ist, das Beste raussuchen. Sie sind so weit gegangen und würden so weit gehen und sagen: Ich glaube, die einzigsten Menschen, die hinausgehen sollten, in den Krieg kämpfen, das müssten die Christen sein. Dieser Glaube gründet sich nicht auf das heilige Wort Gottes. Gott hat seine Kirche nicht gelehrt, sich an Kriegen und der Politik der Menschen zu beteiligen. Gottes Kirche ist anders. Die Kirche Gottes besteht aus den Herausgerufenen. Wir sind nicht ein Teil dieser Welt, sondern des Reiches Gottes, der zukünftigen Welt, der Welt von morgen. Wir dürfen diese wichtigen Angelegenheiten nicht mit der menschlichen Vernunft entscheiden. Wir müssen uns an das Wort und an das Gesetz des allmächtigen Gottes halten. Wir müssen sowohl das Alte wie auch das Neue Testament der Bibel auf diese Frage hin untersuchen und nicht auf unsere eigene menschliche Vernunft oder auf unsere fleischlichen Begierden. Darauf können wir uns nicht verlassen. Wir sollen nach jedem Wort Gottes leben. Paulus sagt in 2. Korinther 5 und lesen wir Vers 20. 2. Korinther 5 und lesen wir Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter für Christus. Wir sind die Repräsentanten Gottes hier auf der Erde. Als Botschafter eines himmlischen Reiches können wir uns nicht in der Politik oder in die Kriege der weltlichen Herrscher einmischen. Was sind die Aufgaben eines Botschafters? Wikipedia schreibt zum Beispiel, Aufgabe des Botschafters ist es, seinen Staat dem Gastland gegenüber zu vertreten, um die Verhältnisse des Gastlandes seiner Regierung zu berichten. Botschafter, die in fremden Ländern wohnen, ist es nicht erlaubt, an den Armeen oder der Politik des Landes einzutreten. In gleicher Weise kann ein Christi Botschafter oder als Botschafter wir des Reiches Gottes oder der Welt von morgen nicht an solchen Machenschaften teilnehmen. Als Botschafter und Vertreter Gottes ist unser geistliches Bürgerrecht im Himmel, wie wir es gehört haben. Wir erwarten ein himmlisches Königreich. Das Erbe dieses Reiches wird von Christus gebracht werden, wenn er wiederkommt. Philipper 3, und lesen wir Vers 20. Philipper 3, Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wir können nicht in ein anderes Land einreisen und dort in das Militär eintreten. Wir müssten dann die Staatsbürgerschaft des Landes einnehmen. Auch dies hat sich anscheinend zurzeit geändert und wird sich wahrscheinlich noch mehr ändern, sodass sie noch mehr Leute bekommen für den Krieg. Aber dann sind wir keine Botschafter von einem anderen Land. In gleicher Weise ist es dem Christen von seiner Regierung, dem Reich Gottes, verboten, sich an den Kriegen der Nationen dieser Welt zu beteiligen. Man könnte uns fragen, aber sollten wir nicht helfen, dieses Land zu verteidigen? Wenn es angegriffen wird, wenn der Angriff durch das Verlangen eines angegreifenden Nation verursacht wurde? Die Antwort ist eigentlich ganz klar, dass ein wahrer Christ das nicht kann. Wir als Christ könnten unsere Staatsbürgerschaft im Gottesreich verlieren, wenn wir den Streitkräften irgendeiner Nation dieses Landes beitreten. Wir müssen hier und jetzt entscheiden, wo wir unsere Staatsbürgerschaft haben wollen. Wollen wir ein unvergängliches Reich erben, das nicht vergeht? 1. Petrus 1, Vers 4. 1. Petrus 1 und lesen wir Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Oder wollen wir eines Reiches dieser Welt erben, das sehr bald vergehen wird? Ich denke, die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Wenn wir aber Bürger dieser Welt sein wollen, dann sollten wir besser für diese Welt und ihre Nation kämpfen. Aber wenn wir das tun, könnten wir unser himmlisches Bürgerrecht und Erbe in Gottes Reich verlieren. Wenn wir weiterhin Bürger des Reiches Gottes bleiben wollen, sollten wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Gott ist der oberste Herrscher. Er steht über allen Dingen im Himmel und auf Erden. Und mit seiner Erlaubnis ist jede Regierung oder Herrschaft des Menschen erlaubt. Da er über allem steht, müssen wir ihm gehorchen. Wenn es einen Konflikt zwischen dem Gesetz und der Menschen und den Gesetzen Gottes gibt, Petrus sagte in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Schlagen Sie bitte mit mir zusammen auf. Apostelgeschichte 5, lesen wir Vers 29. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ha, was für ein Zufall, dass unsere Broschüre den gleichen Titel trägt. Und in dieser Broschüre schreiben wir auf der Seite 33, ist es für einen Christen Sünde, beim Militär zu dienen und im Krieg zu kämpfen? Ebenso wie es sündhaftes Verhalten für einen Christen ist, sich an Regierungswahlen oder Schöffen bzw. Geschworengerichtes zu beteiligen, so ist es für Christen in der Tat eine Sünde, den Dienst an der Waffe zu verrichten, den Waffen zu tragen, Militärdienst zu leisten und am Krieg teilzunehmen. Und wenn Sie mehr über diese Broschüre hören möchten oder eine haben wollen, diese finden Sie auf unserer Webseite ewigengottes.de. Wir müssen Gott zuerst und immer gehorsam sein. Der Christ soll den Obrigkeiten untertan sein und zu jedem guten Werk bereit sein. Titus 3, Vers 1. Lesen wir Titus 3, Vers 1. Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allem guten Werken bereit. Wir müssen uns der weltlichen Autorität unterordnen. Doch wir können nur in den Dingen gehorchen, die nicht im Widerspruch zu den Gesetzen Gottes sind. Und weiter mit Vers 2. Niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Wir müssen bereit sein, uns der Strafe zu unterwerfen, wenn wir den gottfeindlichen Gesetzen der Menschen nicht gehorchen können. Und wir müssen sie geduldig ertragen. Als Vertreter und Bürger des Reiches Christi und als Botschafter in einem fremden Land sollen wir uns an die Vorschriften und Regeln des Landes halten, in dem wir zu Gast sind. Und doch können wir uns nicht an einer solchen Regierung oder den Kriegen beteiligen. Als Botschafter Christi sollen wir uns den obersten politischen Entscheidungsträgern unterordnen und ihnen gehorchen, es sei denn, sie befehlen uns, Gott nicht zu gehorchen. Die politischen Führer, auch wenn sie wenn sie immer ungerecht sind, dennoch sind sie von Gott zugelassen. Wenn wir uns ihrer Autorität widersetzen und uns ihre Strafe nicht unterwerfen, widersetzen wir uns Gott. Wir sollen respektieren, wem Respekt gebührt, und Steuern zahlen, wem Steuern gebührt. Auch dazu finden wir was in unserer Broschüre, Seite 2. Wir glauben, dass wir der Regierung unseres Landes und seinen Gesetzen untertan sein müssen, dass wir Steuern zahlen müssen, dass wir für die Menschen in leidenden Regierungspositionen beten sollen. Jetzt kommen wir zur christlichen Kriegsführung. Christen sollen nicht an den Kriegen dieser Welt beteiligen und doch muss ein Christ kämpfen. Wie ist das zu verstehen? Was für eine Art von Krieg oder Kampf ist das? Der Apostel Paulus erklärt das so. 2. Korinther 10, Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Mit anderen Worten, wir führen keinen Krieg wie die Völker und Menschen dieser Welt. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, physisch, sondern mächtig durch Gott und zerschlagen alles, was sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und bringen alle Gedanken in die Gefangenschaft zum Gehorsam des Christus. Lesen wir dies in den Versen 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes. Festungen zu zerstören, Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Im christlichen Kampf muss sogar jeder falsche Gedanke in die Gefangenschaft und zum Gehorsam gebracht werden. Wir müssen unsere Gedanken im Gehorsam gegenüber Christus beherrschen. Wir müssen unsere Gedanken beherrschen und nicht zulassen, dass unsere Gedanken oder unsere Begierden und unsere fleischliche Natur uns beherrschen. Ein Christ ist ein Soldat Jesu Christi. Aber er verstrickt sich nicht in die Angelegenheit dieses Lebens. 2. Timotheus 2, angefangen mit Vers 3. Diesmal aus der neuen Genfer. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, Vers 4, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Ein Soldat kann nicht ein guter Soldat Jesu Christi sein und gleichzeitig ein Soldat in den Kriegen dieser Welt. Der Kampf eines Christen richtet sich nicht gegen die Menschen oder dieser Welt, sondern gegen die bösen Geister, die Nationen und Menschen in Machtposition beeinflussen. Unser Krieg richtet sich auch gegen das eigene Ich, indem wir es mit Gehorsam gegenüber Gottes Wegen unterwerfen. Wir können nicht in Gesetzlosigkeit und Ungehorsam gegenüber Gott verharren. Römer 7, Vers 23. Römer 7 und lesen wir Vers 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Selbst der Apostel Paulus kämpfte mit seinem Leib, das heißt mit seinem fleischlichen, körperlichen Begierden, um Unterwerfung. Er wollte nicht zu einem Verstoßenen werden, nachdem er anderen Gerechtigkeit gepredigt hatte. 1. Korinther 9 und lesen wir Vers 26 und 27. 1. Korinther 9, angefangen mit Vers 26. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ein Christ kann nicht als Bürger eines himmlischen Reiches an diesem geistlichen Kampf teilnehmen und sich gleichzeitig an einem physischen Krieg mit einer der Nationen dieser Erde beteiligen. Er kann nicht zwei Herren dienen, denn er wird den einen lieben und den anderen hassen. Matthäus 6, Vers 24. Matthäus 6, und lesen wir Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ein Christ muss wahre geistliche Liebe haben. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ein guter Soldat in dieser Welt braucht. Es ist Hass notwendig, um ein guter Soldat hier in dieser Welt zu sein. Wie kann ein Mann töten, Gewalt ausüben und das so extrem bedingen, wie in der Kriegsführung kämpfen, wenn er nicht denjenigen hasst, gegen den er kämpft oder gegen die Nation. Besonders in den Zeiten des Krieges werden Soldaten auf beiden Seiten beigebracht, sich gegenseitig zu hassen. Es wird immer viel Propaganda an die Bevölkerung und insbesondere an die Soldaten in dem Land gegeben, die darauf abzielt, Hass zu erzeugen. Das alles widerspricht absolut der Lehre Jesu Christi. Markus 12, Vers 8, Vers 31. Markus 12, lesen wir Vers 31. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten hassen. Steht wohl nicht. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Es ist unmöglich, seinen Nächsten zu lieben und ihn gleichzeitig zu hassen oder zu töten. Der Apostel Petrus erklärt es so in 1. Petrus 3, die Verse 8 und 9. 1. Petrus 3, Vers 8, diesmal aus der guten Nachricht. Euch allen schließlich sage ich, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl miteinander oder füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergelt Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigung nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Eine Person, die sich im Krieg beteiligt, befolgt nicht dieses Gebot. Was sagt Christus in Matthäus 5, Vers 43? Matthäus 5. Angefangen mit Vers 43 und 44. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, Vers 44, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Der Militärdienst ist ein Geist des Mordes und nicht der Liebe. Aus solchen Bibelstellen wie dieser und auch Matthäus 10 geht hervor, dass einige wahre Christen der Gewalt und der Verfolgung durch ungerechte Menschen nicht entgehen werden. Wir sollten diese Prüfung geduldig ertragen. Wir müssen erkennen, dass ein Christ Gewalt ausgesetzt sein kann, sie aber nicht versuchen sollte. Wenn ein Christ gewaltsam angegriffen wird, was sollte er tun? Er kann versuchen, der Gewalt zu entkommen. Hier schreiben wir in unserer Broschüre, sollten Sie im Krieg kämpfen, auf Seite 81, glauben wir etwa, dass Gott nicht in der Lage ist, uns in bestimmten Situationen zu helfen? Selbstverständlich sollen wir alles tun, was in unserer eigenen Macht steht, und nicht in gefährlichen Situationen zu geraten. Und weiter schreiben wir, das Wichtigste von allem, was Sie tun können, um jeglichen Kontakt mit sowie Anwendungen von Gewalt zu vermeiden, ist, täglich zu Gott zu beten. Christus gelang es einmal seinen Angreifern, die ihn töten wollten, zu entkommen. Ein Christ sollte sich auf die Freude freuen, die ihm in Gottes baldigem Reich bevorsteht. Gewalt oder schwere Prüfungen erscheinen dann im Vergleich dazu unbedeutend, dass man sie ertragen kann. Die Bibel sagt, dass Sünde die Übertretung von Gottes Gesetz ist. 1. Johannes 3, Vers 4. 1. Johannes 3, Vers 4. Sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des Sanftes und stillen Geistes ist kostbar vor Gott. Das war 1. Petrus, ist mir aufgefallen. 1. Johannes 3, Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Passt viel besser. Und ein Christ, wir sollten nicht sündigen. Ein Punkt in Gottes Gesetz lautet, du sollst nicht töten. Jakobus 2, Vers 11. Die richtige Bedeutung dieses Wortes töten ist Mord. Mit anderen Worten, der Christ sollte keinen Mord begehen. Das schließt Mord im Krieg selbstverständlich mit ein. Anstatt anderen zu schaden, ist es besser, wenn wir betrogen oder geschädigt werden. Schauen wir uns dies an in 1. Korinther 6. 1. Korinther 6, Vers 7. Hier lesen wir, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Bevor der Apostel Petrus erfuhr, dass Gott unsere Gewaltanwendung verurteilt, griff er zur physischen Gewalt, um Jesus zu schützen. Er schlug dem Diener des Hohenpriesters das Ohr ab. Das können wir lesen in Matthäus 26, die Verse 51 und 52. Matthäus 26, angefangen mit Vers 51. Und sie, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert heraus und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. An diesem Text sollte keinen Zweifel bestehen. Wenn du nicht durch das Schwert umkommen willst, Krieg mit eingeschlossen, dann nimm das Schwert nicht in die Hand oder die Waffe. Christen ist es verboten, Rache an anderen zu üben. Gott der Vater, ist unser Rächer. Er wird seinen Auserwählten rächen. Lukas 18, lesen wir Vers 7. Lukas 18, Vers 7. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen, seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Das verbietet uns die Teilnahme an den Kriegen. Man könnte auch sagen, Rachekriegen der Menschen. Römer 12, und lesen wir Vers 19 bis 21. Römer 12, angefangen mit Vers 19 bis 21. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, Vers 20, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es liegt nicht an uns, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Gott wird sich für uns um unsere Probleme kümmern. Er wird unsere Kämpfe für uns austragen. Wir sollten denen, die uns hassen, Freundlichkeit und Gügen und Güte entgegenbringen. Es ist manchmal schwer, aber es funktioniert. Aber man könnte auch fragen, warum hat Petrus überhaupt ein Schwert genommen? Manche fragen, warum wies Christus seine Jünger an, Schwerter zu kaufen, wenn er nicht an den Krieg glaubt? Kurz vor seiner Kreuzigung wies Christus seine Jünger an, Schwerter mitzunehmen. Dies lesen wir in Lukas 22, ab Vers 36. Lukas 22, Lukas 22, angefangen mit Vers 36. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn. Desgleichen auch eine Tasche. Und wer nichts hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Sie sprachen aber, Vers 38, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er sprach aber zu ihnen, es ist genug. Was war der Grund, warum Jesus Christus seine Jünger anwies, ein Schwert mitzunehmen? Wollte er Gewalt anwenden, um sich selbst zu schützen? Widerspricht diese spezielle Schriftstelle all den anderen Schriftstellen, die wir bereits gesehen haben und die zeigen, dass Gott uns verbietet zu kämpfen? Christus beantwortet die Frage für uns in Lukas 22, Vers 37, hier diesmal aus der Neuen Genfer. Denn in der Schrift heißt es, er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. In der Tat, mein Weg ist bald vollendet. Der einzige Grund, warum Christus seine Jünger anwies, Schwerter zu nehmen, war, dass sich diese Schrift erfüllt, damit die Juden einen Vorwand hatten, Jesus als Geächteten zu bezeichnen. Also, dass die Prophezeiung erfüllt werden musste, dass er unter den Gottlosen gezählt werden würde. Diejenigen, die die Schwerter hatten, waren die Übertreter des Gesetzes. Christus hat hier nicht den Gebrauch solcher Waffen gebilligt, um andere zu verletzen, um zu kämpfen. Als Petrus das Schwert benutzte, hat Christus ihn sofort zurechtgewiesen. Und er heilte diesen Verletzten, wie wir in Matthäus 26, Vers 25 gelesen haben. Christus wollte nicht, dass sie diese Schwerter Leben nehmen. Lukas 9, Vers 55. Lesen wir Lukas 9, Vers 55. Er aber wandte sich um und verwies es ihnen mit den Worten: Wisst ihr nicht, welche Geisteskinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschenleben zu vernichten, sondern um zu retten. Als Schöpfer und Geber des Lebens hat Gott die Autorität, Leben wegzunehmen. Aber Gott hat dem Menschen diese Vollmacht nicht gegeben. Früher hatte Gott dies durch Anwendung übernatürlicher Kraft der Natur getan, mit der Natur. Er nahm das Leben aller Menschen, außer Noah und seiner Familie, in seiner weltweiten Flut komplett weg. Später wurde es für Gott notwendig, die Städte Sodom und Gomorra wegen ihrer extremen Bosheit zu vernichten. Gott hat das Recht, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, wie er mit den Menschen umgeht. Er kann entscheiden, wer sterben soll und wann, wenn das notwendig wird. Gott sagt in 5. Mose 32, Vers 39. 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Und niemanden kann aus meiner Hand reißen. Er mag sich heute verschiedene Nationen bedienen, um indirekt seinen Willen zu erfüllen. Heute handelt Gott mit der Menschheit durch seine Kirche. Beachten wir 1. Petrus 2 und lesen wir Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Gott gebraucht seine Kirche, um der ganzen Welt die gute Nachricht von dem baldigen Reich Gottes zu verkünden und zu bezeugen. Wenn dieses Werk vollendet ist, wird das Ende dieses Zeitalters kommen und ein neues Zeitalter des Friedens wird anbrechen. Gott hat die letzte Autorität über Krieg zu entscheiden. Nur Gott als Schöpfer und Spender des Lebens hat die Autorität, Völker zu vernichten oder ihnen zu befehlen, getötet zu werden, da Gott der Schöpfer aller Dinge im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare ist, wurden diese Dinge zu seinem eigenen Zweck geschaffen. Offenbarung 4. Vers 11. Offenbarung 4. Und lesen wir Vers 11. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Da Gott alle Dinge geschaffen hat, einschließlich der gesamten Menschheit aller Regierungen ist er auch der oberste Herrscher. Er steht über allem. Zurzeit ist Satan der Herrscher dieser Welt. Und Gott hat sich entschlossen, nicht einzugreifen. Matthäus 11 und lesen wir Vers 25. Matthäus 11 und lesen wir Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Gehen wir auch zu Epheser 4 und lesen wir Vers 6. Epheser 4, Vers 6. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Da Gott Herrscher und Meister des Himmels und der Erde ist, hat er auch das Recht und die Macht, Gesetze zu erlassen. Gott hat alle geistliche und natürliche physikalische Gesetze gemacht. Gott ist nicht nur der Herrscher über alles, sondern auch Richter über alles. Hebräer 12, Vers 23. Hebräer 12 und lesen wir Vers 23. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen bzw. der Erstgezeugten, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Gott ist es, der die ganze Menschheit richten wird. Er wird das endgültige Urteil fällen, je nachdem, ob die Taten eines Menschen gut oder böse sind. Offenbarung 20 und lesen wir Vers 12. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Gott allein ist in der Lage, sowohl die Seele als auch den Leib den Menschen im Feuer zu vernichten. Matthäus 10, Vers 28. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Die Gottlosen werden in diesem Feuer völlig vernichtet werden. Er hat den Menschen auch durch sein Wort der Heiligen Bibel die Gesetze offenbart, nach denen der Mensch leben soll. Er hat den Menschen nicht die Autorität gegeben, Gesetze zu erlassen, die im Widerspruch zu dem stehen. Jeder Mensch, der sich an einem solchen Krieg beteiligt, setzt sich über Gott und seine Gesetze hinweg und ist vor ihm schuldig. Gott wird für uns kämpfen. Auch wenn Gott sich jetzt nicht direkt mit den Völkern dieser Welt auseinandersetzt, kommt bald der Tag, an dem Gott wieder eingreifen wird. Er wird direkt in den Lauf der menschlichen Angelegenheiten eingreifen. Gott kämpft heute nicht gegen die Völker der Welt, aber er wird es dann tun. Am Tag des Herrn werden alle Völker gegen Jerusalem versammelt sein. Sacharja 14, Vers 3. Sacharja 14 und lesen wir Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, wie er zu kämpfen pflegte am Tage der Schlacht. Gott wird keinen ungerechten Krieg führen. Aber er wird einen gerechten Krieg führen und Vergeltung und Rache an denen üben, die eine so schwere Strafe verdienen. Offenbarung 19, Vers 11. Gehen wir zurück zu Offenbarung 19 und lesen wir Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Gott wartet jetzt, aber nicht mehr lange. Die Zeit, die kommt bald, in der Mensch sich selbst zerstören werden. Wenn Gott nicht eingreift, würden wir oder die Menschen sich selbst zerstören. Wenn die Zeit kommt, wird Gott eingreifen und gegen die Völker dieser Welt auf die wirksamste Weise kämpfen, die die Menschheit je gesehen hat. Alle Rebellion und alle Schlechtigkeit wird niedergeschlagen werden. Zu dieser Zeit wird das Reich hier auf Erde sein. Dann werden wir, seine Diener, auf übernatürliche Weise eingreifen, um den Krieg ein Ende zu setzen. Zu dieser Zeit werden die wahren Christen von sterblichen zu unsterblichen Wesen verwandelt werden. Wir werden Gott sein. Psalm 149, Verse 5 bis 9. Psalm 149, angefangen mit Vers 5. Die Heiligen sollen fröhlich sein, in Herrlichkeit und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll Gott erheben, sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Rache üben unter den Völkern, Strafe unter den Nationen. Ihr König, Vers 8, zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben steht oder wie geschrieben ist. Solche Ehre werden seine, all seine Heiligen haben. Halleluja. Wir haben gelernt, dass wir keine Kriege führen bzw. an diesen Kriegen teilhaben sollen. Mit einer einzigen Bibelstelle kann man dies beantworten. Johannes 18, Vers 36. Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Wir Christen, wir sind Botschafter des kommenden Reiches Gottes. Deshalb kämpfen wir als Diener Christi nicht für irgendeine Nation gegen den Menschen oder eine andere Nation dieser Welt, weil sein Reich nicht von dieser Welt ist. Wir werden, wenn wir verwandelt worden sind, Frieden auf diese Erde bringen. Die Reiche dieser Welt sind kriegerisch. Sie kennen den Weg des Friedens nicht. Wir freuen uns auf eine andere Zeit. Schlagen wir die letzte Bibelstelle auf. Micha 4 und lesen wir Vers 3. Micha 4, Vers 3. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.